Gedankengespräche aus dem Bartelhaus Spindelbach, Kalligraphie und Schriftenmuseum. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Stubengesprächen aus dem Bartelhaus. Heute die zweite 2025. Unser Gast ist heute Bruno Schernhammer. Hallo Bruno.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Ja, und wir werden heute die Zeit des Faschismuses. Der Faschismen, ja, also rund um den Zweiten Weltkrieg und davor mit Bruno beleuchten oder hinterfragen. Bruno ist ein ausgewiesener Experte, hat auch Bücher dazu geschrieben und durch die Sendung führt wie immer der Egon Urban und meine Wenigkeit Joachim Habinger und die Turntables. Und somit übergebe ich Egon das Wort und starte mit dem Stubengespräch.
Auch von mir ein Hallo an alle, die hier sitzen und alle an den Hörern. Es freut mich, dass wieder so viele Interesse zeigen. Wobei von den Hörern weiß ich es nicht. Ich weiß es nur von denen, die hier sind. Und danke, Bruno, dass du heute hier hergekommen bist und uns über die Zeit der Faschismen von 1934 bis 1945 erzählen wirst. Vielleicht eine kurze Vorstellung von dir, Bruno.
Okay, also ich bin in einer Nachbargemeinde von Bettenbach aufgewachsen, am Almfluss. Und ich bin mit 19 weggegangen und ich muss gleich den Experten korrigieren. Ich bin weder Historiker noch Heimatforscher, sondern ich schreibe Romane oder andere Essays. Und im Rahmen meines letzten Romanes habe ich die Geschichte einer Frau nachgezeichnet, die als Zwangsarbeiterin hierher kam, nach Bettenbach und danach nach Forchdorf. Und dabei habe ich mich mit der Geschichte beider Orte, vor allem von Forchdorf natürlich, auseinandergesetzt. Und das ist mein Wissen und ich kann nur diesen Abschnitt, also ich sage immer als Metapher, bin auf in Forchdorf gibt es so eine Einschichtschule, Pamet, das ist so ein Hügel und da schaue ich rüber nach Bettenbach. Also, ja.
Aber man muss sagen, dass die Geschichten, die du schreibst, sehr gut recherchiert sind. Ja, das ist nicht etwas, was du dir einfallen lässt, die Zwischendinge schon, aber die geschichtlichen Eckdaten hast du ja wohl gut recherchiert.
Ich bemühe mich. Ja. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass ich Menschen, die vergessen sind, zurückhole in die Erinnerung.
Ja, jetzt ist ja oft, wenn vom Faschismus die Rede ist, denkt man gleich an Hitler, Nazi-Deutschland. In Österreich hat das Ganze aber in Wirklichkeit schon 1934 angefangen. Wie war denn das hier in der Gegend spürbar? Da gab es keine Gemeindebauten, die beschossen worden sind. Aber was hat sich hier verändert 1934?
Ja, was sich radikal verändert hat, ist, dass es alle, die nicht staatstragende Partei waren, verboten wurden. Ja? Also es durfte nur mehr eine Partei geben, die ist neu gegründet worden, das ist die Vaterländische Front. Da sind drei Parteien aufgegangen, die Christlich-Sozialen, der Landbund und der Heimatblock. Also es war eine rein faschistische Organisation, der Heimatblock, eine militärische Organisation auch. Also und die... Es durfte nur mehr Organisationen geben, die dieser Partei angehören. Also verboten wurden freie Gewerkschaften, verboten wurden sozialdemokratische Partei etc. etc.
Die Kommunisten wurden verboten?
Ja, ich nehme an, da hat es nicht viele in Bettenbach gegeben. Ja.
Das kann sein, ja, aber, es hat aber welche als große Veränderung.
Ja, aber sozusagen es hat alles, und es gab einen, das ist der Unterschied zum späteren Nationalsozialismus, eine oder zwei Organisationen durften neben der Vaterländischen Front bestehen, und zwar die Organisationen der katholischen Kirche. Ja? Ja. Und die, also zum Beispiel, es gab ein österreichisches Jungvolk, das war die Jugendorganisation der Vaterländischen Front, und daneben durfte es den Reichsbund der katholischen Jugend geben. Auch die evangelische Kirche durfte eine eigene Organisation haben. Also, und die Kirche, das ist auch vielleicht ganz wichtig, weil es wird ja manchmal die Zeit auch als Klerikalfaschismus bezeichnet. den Ausdruck würde ich nicht bezeichnen, weil die Kirche war nicht Träger des Faschismus, aber sie hat ihn unterstützt, ziemlich stark. Also, ja.
Es gab ja auch einen Kleriker, glaube ich, der da maßgeblich vorangestanden ist.
Initzer meinst du, oder? Ja. Ja, oder hier?
War nicht ein
Seppel. Ja, der Seppel war beim Austrofaschismus nicht mehr beteiligt. Der war vorher schon, damals gab es keine Trennung zwischen Kirche und Staat, der war vorher gewählter, demokratisch gewählter Bundeskanzler.
Aber das heißt, da gab es schon immer eine Nähe zwischen den staatlichen Organisationen und der Kirche.
Ja.
Ja. Das heißt, die Kirche hat weiterhin Organisationen betrieben. Die Nationalsozialisten wurden ja auch verboten, die NSDAP.
Die NSDAP,
weil die war ja in Deutschland schon an der Macht.
Sozusagen. Ja, die NSDAP wurde 1934 verboten. Ja. Also.
Das heißt, diese Institutionen gab es weiterhin neben der Kirche. Wie weit war das spürbar? Was waren das für Auswirkungen? Also wie weit wurden zum Beispiel sozialistische
Das ist ein guter Kern, das ist auch sozusagen, erscheint mir hier in Bettenbach also auffällig, ja, dass, also ich würde mal sagen, sobald ein Faschismus eintritt, ne, oder an die Macht kommt, gibt es eine Bevölkerungsgruppe, die es liebt zu denunzieren, ja, anzuzeigen. Und es passierte hier, also der erste Fall, den ich kenne, ist bereits im Oktober 1934. Da wird ein Knecht, weil er die verbotene Arbeiterzeitung verteilt, zu 14 Tagen schweren Kerker verurteilt. Klingt harmlos. Im zweiten Fall ist schon nicht mehr so harmlos, weil der, Sie kennen das wahrscheinlich alle noch, es gab ja die Papierfabrik Rittmühle, ja, an der Grenze, an der Alm. Ne? Und da arbeiteten ja Furchtdorfer und Bettenbacher, also Eggenstein, Pfaffing oder so. Und der Betriebsratsvorsitzende wird denunziert, ja, oder angezeigt, denunziert zuerst, dass er Flugblätter verteilt. Ja, also ich sage es gleich dazu, ich habe in der Uni viele Flugblätter verteilt, also eindeutig Linke und also der tut nichts anzünden oder Bomben schmeißen, sondern verteilt die Arbeiterzeitung, also sammelt Spenden für die Rote Hilfe, ich muss kürzer machen, und wird angezeigt. Ja? Und jetzt frage ich Sie, wie viel er dafür bekommen hat. 1935, ja? Ein Jahr schwerer Kerker in Wels. Ja, gut. Und da gibt es ein wunderbares Dokument, das sind gesammelt beim Staatsarchiv. Da wird ihm berichtet, dass ein, sag ich mal, Bettenbacher Bürger schreibt an das Innenministerium, es gibt in Bettenbach und Forchdorf 300 bis 400 Kommunisten und die arbeiten an der Zerstörung des Staates. Also ich glaube, er hat ein bisschen Fantasie gehabt und das schreibt dann auch ein Beamter, der hat ein bisschen zu viel Fantasie, aber wir bezahlen ihn trotzdem für seine Beobachtungen. Also das ist die Beobachtung der Bevölkerung, ob sie im Sinne der faschistischen Partei, nennen das mal so überbegriffig, setzt sofort ein, auch die Bereitschaft zu denunzieren, ne? Weil ich finde es harmlos, eine Zeitung zu verteilen, egal was drinsteht, ja? Setzt ein und dann die Bestrafung, eine in dem Fall wirklich harte Bestrafung. Ne?
Aber das heißt, es gab dann doch eine Reihe von Menschen, die sich offensichtlich sehr mit der neuen Führung, diesem Zusammenschluss mit diesem faschistischen, identifiziert haben.
Ich glaube auf alle Fälle, ja. Ja, ja.
Ja.
Ich sage jetzt, das ist kein jetzt nicht wissenschaftlich, sondern könnte eine böse Vermutung sein. Ja? Es könnten zum Teil dieselben gewesen sein, die vorher denunziert haben und später wieder denunziert haben, weil so eine Denunziation gab es auch im August 1938, also schon die Nationalsozialisten an der Macht sind, und da ist der Text, der da drin steht, die Arbeiter links und rechts der Alm treffen sich und besprechen heimlich. Ja. Also
im Grunde ein Verrat von etwas, das nicht öffentlich sein sollte,
ja.
Damals. Ja. Naja, der Herr Karl beschreibt das ja auch sehr deutlich, dass man mal dafür und dann auch wieder dafür sein kann. Das heißt, das wird ja auch in der Literatur sehr deutlich wiedergegeben. Ja, diese Art des Angepasstseins.
Du stoppst mich, wenn ich zuspringe, weil sozusagen es bietet sich sofort an, jetzt den Herbst 1945 herzunehmen. Ja? In dieser Beobachtung der Bevölkerung oder so, gibt es dann in den 41-42er Jahren, wo kommt diese, also die Nationalsozialisten haben dann sozusagen die Kirche ein bisschen auf die Seite geschoben oder ganz schön und haben eine Aktion gemacht, auszutreten. Kirchenaustrittsbewegung, ich glaube Apostasie hat das geheißen, ich bin kein Kirchentheoretiker. Und da gibt es, nennen sie auch eine Ortschaft, wo das sehr gut gelingt. Und dann heißt es in einer, später 45, der Großteil ist wieder zurückgetreten, zurückgekehrt in die Kirche. Also dieses, man wendet sich der Macht zu.
Ja, und scheut den Widerstand praktisch.
Ja.
Ja. Jetzt haben wir sehr ein bisschen hin und her gesprungen. Jetzt 34, das heißt, diese Art des Faschismus entwickelt sich bis zum Einmarsch der Nazis 1938 im März. Gibt es da dazwischen irgendwelche Besonderheiten, die da auffallen, oder ist das dann mit 38 der nächste radikale Schnitt?
Ich würde sagen, 38 ist, also es gibt einen kleinen Zwischenschritt, das ist so, die Austrofaschisten, also dieses, also die Austrofaschisten haben sich an Italien orientiert, am italienischen Faschismus, ja, also an Mussolini, und wurden auch von ihm unterstützt oder sozusagen gedrängt. Also die Ausschaltung der Sozialdemokratie dürfte stark vom italienischen Faschismus, haut die Roden zusammen einmal, ne? Gescheit. Weil es in Italien schon 12 Jahre früher passierte, oder 10 Jahre früher. Ne? Und im Jahre 1936 gibt es aber sozusagen, ich würde sagen, Faschisten sind auch Opportunisten, ist Italien in einer Klemme, weil der Äthiopienkrieg, also die haben ein Land in Afrika überfallen, ein christliches Land, ja, und haben dort, also gegen die absolut schlecht ausgerüsteten Abessinier, haben sie das genannt, sind sie nicht vorwärts gekommen und sind international isoliert worden. Und in dem Zusammenhang ändert Mussolini seine Politik gegenüber dem Deutschen Reich und beide werden verbündet. Damit verliert der Austrofaschismus seine Basis und muss sich konsilianter verhalten gegenüber den Nationalsozialisten. Gibt es Erleichterungen für die Nationalsozialisten.
Aber das heißt, das Verbot wurde dann abgeschwächt?
Genau, also es wurden sogar Leute in die Regierung aufgenommen.
Das ist aber schon wichtig, weil das ja dann für den Umschwung zum Nationalsozialismus eine wesentliche Erleichterung war, vorher schon aktiv auch wieder tätig werden zu können, weil vorher war ja das streng verboten.
Ja, vorher ist bestraft worden und nachher ist es sozusagen konkret, also wo ich mich gut auskenne, ist die österreichischen Austrofaschisten haben zum Beispiel dann erlaubt, dass Techniker schon für die Autobahn vorarbeiten. Ja, das ist nicht laut gesagt worden, aber sozusagen, die haben dann schon die Autobahn geplant für Deutschland. Das war mit Deutschland abgesprochen.
Ja. Ich möchte nur kurz auf das mit Italien zurückgreifen, weil der Begriff des Faschismus ja aus Italien kommt. Das ist ja ein Begriff, den Mussolini damals auch geprägt hat und es sich auf diese Entwicklung mit Mussolini, das Faschismus bezieht sich, glaube ich, auf ein Bündel, das dann gemeinsam schwer zu brechen ist und hat er diesen Begriff, glaube ich, so entwickelt.
Das. Ja, das ist also sagen, jedem Faschismus ist auffällig, dass er sowas wie ein Heilszeichen braucht und will oder so. Im Nationalsozialismus wissen wir das, das ist das Hakenkreuz, also ein uraltes, heiliges Kreuz oder so. Und die Italiener haben so einen, wie sagen, Zweig ist übertrieben, also ein Bündel von Ästen, von bestimmten Ästen, und das ist das Zeichen unserer Kraft oder so. Das gibt uns die Kraft oder so.
Ja, na, dieses Gemeinsame, und ja, gemeinsam ist es nicht zu brechen, jedes für sich wäre ganz einfach. Ja,
genau. Und die Unterordnung unter einem Führer,
das ist ganz wichtig. Und der Begriff des Faschismus kommt von dort. Ja. Also kurzer Einschub. Aber das heißt, ab 36 beginnt dann im Grunde der Nationalsozialismus nicht mehr nur im Untergrund zu wirken.
Ja, genau.
Ja. Das heißt, das macht ja dann diesen Umschwung 38 sehr viel leichter.
Es macht ihn, also konkret zum Beispiel, hat schon vor dem März 38 Demonstrationen wiedergegeben, der Nationalsozialismus. Die waren wohl nicht erlaubt, aber sie sind nicht niedergeschlagen worden. Ja.
Demonstrationen heißt gegen die Regierung, genau, oder eher so, es gibt uns und wir ziehen Fackel zum...
Gegen Schuschnigg und gegen die Regierung. Also, ja, und für den Anschluss.
Ja. Also aus der Opposition heraus,
ja,
die eine Verbotene war.
Und sie waren teilweise in Ämtern.
Ja. Hast du eine Ahnung, wie die organisiert waren? Weil ich stelle mir das relativ schwierig vor, sich gut zu organisieren, wenn gleichzeitig ein Verbot für die Organisation da ist.
Also ich sage, ich bin da nicht der Experte jetzt, aber sozusagen, was ich sehe oder was ich aus dieser Beschäftigung mit Forchdorf hauptsächlich gesehen habe oder auch anderen Orten, ich nenne das jetzt so, die jungen Wilden in der nationalsozialistischen Bewegung, die dann 1934 einen Putsch versuchen, der scheitert, hat zur Folge, dass, also die waren jung, ja, das muss man sagen, überhaupt die Nationalsozialisten, werden ja später sagen, waren jung, ja, waren nicht die 60-Jährigen und 70-Jährigen, sondern waren jung. Und ein Teil, also ein nicht unbeträchtlicher Teil flieht, also ich habe die Zahl für Bettenbach nicht, das wäre interessant, wenn das jemand erforscht, aber in Forchdorf sind das ungefähr 10 bis 12 Leute, die nach Bayern fliehen und dort in die österreichische Legion eintreten. Die österreichische Legion war nichts anderes als eine militärische Vorbereitung für den Einmarsch dann. Ja? Jetzt habe ich den Faden vergessen, das sagt man nochmal.
Naja, das, diese Institutionen, dass die schon existiert haben, obwohl sie im Grunde verboten waren, weil ja dann dieser Umschwung 38 ja relativ nahtlos und schnell vonstatten gegangen ist.
Die an sich verbotene nationalsozialistische Partei gibt weiterhin Zeitungen heraus. Ja? Und der oberösterreichische Gauleiter, der 1937, glaube ich, wieder Gauleiter dieser Partei, ist ja ganz stolz, dass sie die einzige Organisation sind, wo die Druckerei nie ausgehoben wurde. Also in der Illegalität ist die ganz stark da und sie unterwandern faktisch alle Organisationen der Vaterländischen Front. Ja.
Das heißt, es sind dort schon NSDAP-Mitglieder oder Sympathisanten drinnen, die offiziell noch bei der Vaterländischen Front oder zumindest die offiziell unterstützen. Weil das erklärt, wie das dann so 38 dann relativ schnell und vor allen Dingen diese große Begeisterung, die ja dann beim Anschluss geherrscht hat, wie die so problemlos auch die Massen schon bewegen konnte.
Ich bringe jetzt ein Beispiel, wo das sehr gut aufgearbeitet ist, also fange jetzt wieder kritisch vorne an, in Deutschland hat jedes Ministerium seine Geschichte während dem Nationalsozialismus aufgearbeitet. Ja? In Österreich eins, ja. Und in der Arbeitsmarktverwaltung war es so, dass fast kein Leiter eines Arbeitsamtes, also Kirchdorf, Gmunden, wo die waren, ist nachher enthoben worden. Ja? Was ein Zeichen ist, ja? Dass bestimmte Organisationen schon gut zersetzt waren. Ja? Das andere ist, also ich komme jetzt gleich zu dieser, wir kommen als nächstes zur Machtübernahme.
Ja, wir sind im Grunde schon praktisch dort. Ja.
Zur Machtübernahme, und dann hätte ich gesagt, wir kommen auch wieder eher lokal zurück.
Ja, gerne. Ich wollte im Lokal zurückkommen, das ist jetzt ich muss manchmal nach Forchdorf zurückschwanken, weil ich mich dort besser auskenne. In Forchdorf hat die Machtübernahme in der Gemeinde zur Folge, dass der Bürgermeister abgesetzt wird und so weiter. Und da gibt es immer so verhasste Funktionäre. Ne? Also in den Nazis haben bestimmte Funktionäre gehasst. Und jetzt bringe ich ein Beispiel aus Bettenbach, wo es etwa ein Fall scheint. Da gibt es einen, der wird Gemeindewachmann genannt, ja? Verliert seinen Job und muss sich bei der Autobahn verdingen, bei der Autobahnbau. Ja? Er erkrankt dort schwer und stirbt. Und das beobachtet alles, es wird berichtet nach Linz, wie das ist, und also an die Gestapo. Und das Begräbnis wird zum Beispiel beobachtet von den Nationalsozialisten und sie zählen, oder da gibt es, ich könnte das Zitat bringe ich ungefähr, es ist auffällig, so viele Leute sind seit einem Jahrzehnt nicht mehr bei einem Begräbnis gewesen. Ja? Also das wird beobachtet und nach Linz und das wird als auffällig für Bettenbach beschrieben. Ja? In Forchdorf ist es so, dass oft war ein Führender der Vaterländischen Front, das war der Gemeindearzt, der verliert seinen Job und muss den Gau verlassen. Ja? Also,
Das heißt aber, im Gegensatz zum Austrofaschismus haben die Nazis dann quasi ein großes Spitzelwesen eingeführt. Es wurde alles überwacht und alles irgendwie weitergeleitet zur Gauleitung oder sonst wohin.
Die Nazis waren professioneller und perfekter, aber viel. Ja? Also die Nationalsozialisten haben da wirklich ein organisiertes Überwachungssystem eingeführt. Das heißt, da bringe ich jetzt das, wie das abgelaufen ist. Der Gendarmerie-Kommandant musste in jedem Ort, beziehungsweise in den größeren Städten gab es mehrere Organisationen, hat jedes Monat ab März oder ab April einen Lagebericht geschrieben an den Landrat. Der Landrat war sowas wie, also mehr als ein Bezirkshauptmann. Ja? Und der Landrat hat das zusammengefasst, hat das an die Gestapo nach Linz geschickt. Die Gestapo in Linz ist wieder einer gesessen oder zwei, haben das zusammengefasst und haben das nach Berlin. Und in Berlin gibt es ein riesiges Archiv mit diesen letzten Akten. Aber was hier jetzt passiert ist, und das rennt noch, die haben ein bestimmtes Raster, das hat sich geändert in die Jahre, aber das erste ist einmal marxistische Front. Ja? Also da heißt es in Bettenbach keine Bewegung oder wenig. Ja? Das zweite ist, also Juden gab es sehr beschränkt, ja? Also in Forchdorf in Bettenbach hat es angeblich eine gegeben. Dann ist das nächste die katholische, ja? Katholischer Widerstand, der ist in unter Anführungszeichen in Bettenbach, da wird zum Beispiel, soll ich das gleich machen, ja? Gibt es mehrere prominente Fälle, aber der prominenteste ist der Pater Petrus Meierhofer. Ich weiß nicht, ob der Ihnen bekannt ist. Also ich habe erst vor kurzem von ihm erfahren und da gibt es aktuell eine sehr gute kleine Studie, eine sehr spannende. Ja? Und da sitzen, und das nehme ich an, dass das häufig war, bei der Predigt sitzen zwei drinnen, also in dem Fall war es ein Gastwirt und ein Kaufmann, steht auch dabei, ja, aus Bettenbach, und die schreiben mit, schreiben die staatsgefährdenden Meldungen von dem Pater mit. Und also man könnte das als Kabarett lesen, diese Dokumente. Sie sind es für ihn nicht gewesen, weil der wird verhaftet, ja. Der hat irgendwas von ein Zitat aus der Bibel mit Räubern. Ne? Und die Leute haben gewusst, wen er mahnt. Ne? Und also er wird, ich bringe das jetzt kurz, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Und wieso das wie ein Kabarett klingt, ist so, da wird einer zitiert, ich glaube, es ist der Gastwirt, der zitiert zwei, drei Sätze wörtlich. Ja? Und dann hat ihm der was ihm da gehört hat, gesagt, na, was hat er nur gesagt, der Pfarrer? Und dann sagt er, ich hör schlecht. Ja, Entschuldigung. Ja, also wie ein Kabarett, aber es ist kein Kabarett. Ja. Ja.
Okay, das heißt, die kirchlichen Bewegungen sind dann im Nationalsozialismus quasi eingeschränkt worden und es hat dann quasi nur mehr eine Partei gegeben und das war die NSDAP. Ja,
das war radikalst, diese Einschränkung. also wir sagen, die Einschränkung der Kirche ist sukzessive und langsam passiert und ist auch wieder, je länger der Krieg gedauert hat, wieder zurückgenommen worden. Ne? Weil die Nazis sind, man darf das nicht unterschätzen, auch die Händling-Faschisten sind intelligent. Ja? Also sie sind nicht zack, 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 sondern sie ändern schnell ihre, hat man bei Covid gemerkt, ne? Wie schnell sie das ändern, ihre Meinung. Also es wird eingeschränkt, es dürfen bei, also das habe ich alles aus diesen Protokollen des Landes, die an den Landrat gegangen sind. Ne? Es wird beobachtet, was predigen sie? Das zweite ist, wie viele Leute gehen bei Prozessionen mit? Ja? Da gibt es so eine Meldung des Landrates an die Gestapo und die sagt, im Flochen gehen viel mit, in die Berg drin sind sie auf unserer Linie. Ja? Also so genau wird das beobachtet und ich müsste mich immer wieder zurückholen, weil ich verliere mich manchmal.
Nein, das ist ja ganz spannend, weil ja, das ja passt ja auch zu dem mit dem Begräbnis, dass solche Zusammenkünfte öffentlicher Natur wie Begräbnisse oder Prozessionen sehr genau beobachtet werden und versucht worden ist, daraus Rückschlüsse zu ziehen auf die vermutlich Stimmung in der Bevölkerung.
Mhm. Ah, das Beispiel bringe ich, weil das ist auch skurril zu lesen, aber es ist, die Prozessionen waren erlaubt. Ja? Das ist ganz wichtig gewesen, das schreibt der Gauleiter Eickhuber immer wieder, die sind erlaubt, aber es dürfen die Musikkapellen nicht mitgehen. Ja? Das ist verboten. Und dann gibt es auch die Eintragung wieder von dem Landrat, den ich zuerst zitiert habe. In Bettendorf, Inzersdorf und sind die Musikkapellen mitgegangen. Wir müssen da was tun. Ja? Also drinnen nicht, so bei den Bergtrinken und da. Ja. Und dass ein so wie perfide Nationalsozialisten waren oder Faschisten sind, im Allgemeinen sage ich, ist auch gewesen, es ist, glaube ich, 1942 verboten worden, also Sie müssen entschuldigen, ich bin nicht sehr katholisch, aber ich weiß noch, da werden so Buschen aufgestellt. Birkenbuschen oder was sind das? Ja, ihr wisst es. Von Leichnam, ja, genau. Mhm. Also ihr wisst es besser als ich. Und da gibt es die Verordnung vom Gauleiter. Ah, der ist nicht so gewesen. Der Befehl kam nicht aus Berlin, ja, sondern der Gauleiter hat sich da seine Kreativität ausgelebt, wenn man das so sagt. Ja. Die sind verboten, weil das ist Vergeudung von wertvollem Gut, landwirtschaftlichem Gut. Ja? Also.
Okay.
Wobei weil du den Eickhuber jetzt schon mehrfach erwähnt hast, der war ja sonst auch eher kreativ und hat zum Teil Vorbildwirkung fürs Deutsche Reich gehabt mit dem, was er gerne wollte.
Du meinst,
da kommen wir jetzt mehr in
die Kinderfrage.
Ja. Da kommen wir jetzt mehr zu dem, worüber einer deiner Romane ja im Spezifischen handelt. Da sind wir aber dann schon im Zweiten Weltkrieg oder hat das mit den Zwangsarbeitern oder am Anfang noch freiwilligen Arbeitern schon vorher angefangen?
Nein, sondern also da behaupte ich, kenne ich mich sehr gut aus, weil das habe ich für das Buch recherchiert. Und da, also ich komme dann auch, du erinnerst mich an diese Vorbildwirkung von Eickhuber, weil er ist ein spannender Typ, ja, also zum Recherchieren. Es stellt sich das Problem, oder wie sagen, das Problem stellt sich schon früher. Tatsächlich ist mit dem, sage ich mal, mit dem Anschluss Österreichs, wenn man das so nennt, am Land ein Problem aufgetaucht, das explodiert ist. Ja? Das ist die Landflucht. Ja? Es war ein ökonomischer Aufstieg für Österreich, das muss man sagen. Also die Autobahn ist gebaut worden, die Hermann-Göring-Werke sind gebaut worden, es ist in Ranshofen was gebaut worden und so weiter. Die Kriegsvorbereitung hat Arbeitsplätze geschaffen. Ja? Und das führt aber zu einem Effekt, der nicht gewollt ist, ist egal, aber tatsächlich fliehen, und ich war auch hier so, aber am extremsten war es zum Beispiel im Bezirk Münd in Niederösterreich. Ja? Man muss sich das vorstellen, innerhalb von 3 Jahren wandern 10% der Bevölkerung ab. Ja? Das waren hauptsächlich junge Mägde und junge Knechte. Die jungen Knechte sind nämlich, es wurde die allgemeine Wehrpflicht sofort eingeführt aus Deutschland, 3 Jahre. Also die 19- bis 21-Jährigen waren weg. Ja? die jungen Frauen haben in den Städten, sag ich mal, viel bessere Arbeit. Seien wir ehrlich, eine Magd am Land ist, es stinkt, es ist und so weiter. In der Stadt ist was los, ja. Also gibt es Kinos und alles Mögliche. Die sind nach Belz, nach Linz gegangen und haben dort zum Teil wirklich, also das muss man auch immer wieder kritisch sagen, nicht kritisch sagen, sondern korrigieren, ein Bild für Frauen, eine arbeitsmäßige Stellung, die sie dann lange wieder nicht bekommen haben. Sie wurden, also die Postämter sind weiblich geworden. Ja, ist ein schöner, angenehmer Job. Die Straßenbahnfahrerinnen sind zack, 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 weiblich geworden. Ja. Und das Problem ist, sage ich mal, das Problem, das aufbaucht, ist, die Landwirte haben zu wenig Personal. Ja.
Okay. Also durch die Abwanderung, durch die Landflucht ist auf den Bauernhöfen zu wenig Personal, um Lebensmittel zu produzieren.
Genau, wir können die Ernte nicht einbringen. Ja. Also. Und mit dem Einmarsch in Polen geht ja das auf die nächste Stufe. Ne? Es werden Leute eingezogen. Ja? Und die Lösung ist, wir haben ja jetzt, also jetzt einmal Polen, später noch viele andere Länder, Frankreich zum Beispiel, ja? Und da gibt es auch sozusagen, das stand in allen Zeitungen, das ist mir auch immer wichtig. Also die Leute haben das gelesen, was da passiert. Ja? Jetzt haben wir Polen und aus dem können wir Millionen junger Arbeitskräfte herholen. Und das tun sie. Das sind vor allem Frauen, also viele Frauen. Und ich tue jetzt bei dem Problem weiter, weil da kommt jetzt der Eichgruber wieder. Ne? Die waren sehr jung, die Frauen. Ja? 17 bis 23 Jahre waren die erste Partie. Später wurden sie 14, ja? Auch ältere, bisschen ältere. Ja? Und die waren sexuelles Freiwild. Ja? Einer Vergewaltigung wurde nicht nachgegangen. Und es ist ein Befehl Himmlers sogar aus Berlin, wie fördern wir die männlichen Zwangsarbeiter, dass die hackeln. Ne? Sie wissen wie, ne? Also wir lassen ja eine Frau. Ne? Also können die Frauen tun, was sie wollen. Ne? Und das Problem ist, also nicht, was ist die Folge? Ab 1940 tritt massenhaft Schwanger sein auf und die erste Lösung ist, ist ein moderner Begriff, den haben die Nazis schon verwendet, Rückführung. Ne? Die sollen nicht unsere deutschen guten Gesundheitsleistungen genießen, sondern zurück nach Polen und dort sollen schauen, wie das geht. Das Problem ist aber sozusagen, dass das nächste Problem kommt, weil die föhnen wieder. Ja? Und da hat der Gauleiter Eichgruber, ist er ganz stolz, der schreibt an den Himmler, der Schriftverkehr ist erhalten, ja? Ich will meine Frauen nicht verlieren, ich brauche sie zum Arbeiten. Ja? Und er hat dann die Idee, okay, diese Schwangerschaften können wir nicht abstellen. Ich sage jetzt noch ein Zwischending sage ich nachher noch. Und ich mache den Vorschlag, wir tun einfache Gebärbaracken aufstellen, die werden dann in Linz und in Bad Hall aufgestellt tatsächlich, und die Kinder nehmen ja noch 8 Tagen ab, diesen Frauen. Ich rede im Dialekt, also ist okay, ja? Es ist dort Hochdeutsch geschrieben. Ja. Und kommen dann in so Sammelstätten, fremdvölkische Kinderheime, gibt es mehrere Begriffe. Ja? Und der schreibt es an Himmler und Himmler bespricht sich in Berlin, da gibt es auch Diskussionen dahinter. Die Diskussion ist folgendes, ist nicht gescheiter abzutreiben, ne? Oder das zu tun, was der Eichgruber vorschlägt. Und es gibt, die SS wäre für die Abtreibung. Ja? Gibt so Schriftverkehr untereinander. Ja? Und die Frauenschaft der NS sagt, das ist gefährlich, weil unsere Frauen verbieten wir es. Abtreibung war schwerst verboten. Ja? Und denen soll die sollen.
Wird es verordnet,
ja. Und jetzt ist sozusagen die Folge, der Himmler schreibt an den Eichgruber, gut, macht es einmal, ich sage jetzt modern, Pilotprojekte, ne? Spital am Birn, das zweite ist in der Föst zum Beispiel, also in Föst, Hermann-Göring-Werke.
Also Kinderheime.
macht das so Kinderheime, ja? Also in der Föst heißt es Kinderstube. Das klingt so wunderschön, ne? Also, ja. Und kurze Zeit später oder ein halbes Jahr später sagt der verordnete Himmler, dass allen Gauen, das ist das Vorzeigeprojekt und ihr macht es jetzt genauso. Also in Niedersachsen oder in egal wo. Gut.
Okay, der war sehr kreativ. Ich glaube, wenn ich mich erinnere, Kaffee Bettenbach selber hat es auch sowas gegeben, wo man Vorzeigewirkung gehabt hat. Haben wir das einmal besprochen?
Es wäre weiter Kurven jetzt.
Okay.
Aber es passt.
Ja,
wenn Sie wollt, gehe ich gleich diese Kurve.
Ja, bitte, weil, ja. Weil die Sendung schreitet fort.
Ja, okay. Okay. Es ist jetzt ein weiter Sprung und weg von den Zwangsarbeiterinnen, die sind mir ein großes Anliegen, über die zu reden, weil die sind vergessen. Ja? Völlig vergessen. Ja? Mhm. Ja?
Und vor allem die Kinder.
Vor allem die Kinder, ja. Und das, bevor ich dorthin komme, möchte, weil das ist immer ein Anliegen, jetzt drei Kinder nennen, die sage ich mal, Bettenbacher sind. Das ist scharfzüngig. Das eine ist, es gibt so eine, die Franziska Schitzka, die wird im Juli 1944 in Bettenbach geboren, kommt dann kurze Zeit später nach Spital am Birn und stirbt im Dezember 1944. Ja? Die überlebt nicht. Ja? Einer, der überlebt, ist der Antoni Schepka. Und seine Mutter kommt in diesem Roman vor. Die arbeitet hier in Bettenbach. Und das Kind wird in Linz geboren, ihr abgenommen, überlebt Spital am Bürn, kommt dann in ein anderes Heim nach Bichl bei Wels, Etzelsdorf, überlebt auch das und kommt zurück nach Polen.
Weil du das so betonst mit überlebt, die Sterberaten waren ja sehr hoch in diesen Kinderheimen.
Sie waren sehr, sehr hoch und es gibt, also das ist, nein, das kann man nicht das Kabarett lesen, sondern der Schriftverkehr zwischen diesen NS-Größen, zwischen dem, da gibt es die nationalsozialistische Volkswohlfahrt, die für diese Heime zuständig war. Es gibt den, man würde heute sagen, der Gesundheitsführer, hat das geheißen, ne? Und Himmler und Eichgruber gibt so Schriftverkehr und die diskutieren wirklich ganz offen drüber. Ja, weil die Sterberate waren extrem hoch. Ja? Und da sagt dieser Reichsgesundheitsführer, ja, wir sollten jetzt eine klare Linie erhoben. Ne? Entweder wir bringen es gleich um, oder wir müssen ihnen so viel zum Essen geben, dass sie überleben können. Und bei dem, was sie jetzt kriegen in Spital am Bürn, können sie nicht überleben. Nicht. Ja? Also das ist eine sachrationale Diskussion. Also Gefühl ist für diese fremden Menschen nicht da. Ja? Gut, jetzt habe ich das und nein, jetzt bringe ich noch einen dritten Fall, weil das ist spannend für mich mit Forchter von Bettenbach. Es gibt der dritte ist der Wladislaw Miliowski. Der wird, also die Mutter arbeitet in Bettenbach, der wird in der Ausländerinnenabteilung des Krankenhauses Kirchdorf geboren und kommt dann nach Forchter, weil da gibt es einen Versuch, dort ein Kinderheim aufzubauen. Es ist kläglich gescheitert, ja, weil sie hintereinander gestorben sind. Er stirbt im Juni 1944 und als Todesursache ist Freisen eingetragen. Es gibt immer drei Todesursachen, die eingetragen sind. Ja.
Und was ist Freisen?
Zittern.
Zittern,
ja. 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 Okay. Ja. Also eine Krankheit, die es damals gegeben hat, wenn die Mütter... Sage ich mal, zu wen? Ja, ist egal. Und jetzt komme ich auf diese Kurve, und das ist jetzt eine weite Kurve. Ja? Denn die Nazis waren schon perfekt und sehr gut. Ja? Und zwar, wie gewinnen wir Menschen? Ja? Also die sind nicht nach Bettenbach oder nach Forchter oder wohin gekommen und haben gesagt, so alle müsst jetzt tun, was wir wollen, sondern haben eine sehr gute Propaganda gemacht am Land. Sie haben unterschiedlich gearbeitet in Städten am Land, in Schleswig-Holstein und in Kärnten. Ne? Und die kommen sofort, wie sie an die Macht kommen, propagieren sie, wie gewinnen wir die Bauern? Die sind ganz essentiell. Also es waren schon vorher Teile der Bauern illegale Nationalsozialisten, aber sie tun das eine, ein Großteil der Bauern ist verschuldet. Ja? Das ist das ganze, also das halbe Jahrhundert so gewesen. Und sie machen eine Aktion, eine Entschuldungsaktion. Ja? Ja. Und das ist Propaganda überall und die Bauern glauben das. Ja? Real sind nur 6% der Betriebe entschuldet worden. Ja? Aber natürlich hat das Wirkung gezeigt. Ja? Und das nächste ist, sag mal, das stimmt ja. Die österreichische Landwirtschaft war, sage ich mal, rückschrittlich in den 30er Jahren. Ja? Was die Nazis jetzt tun oder was sie schon aus Deutschland, in Deutschland taten, ist, sie propagieren eine, heute würde man sagen, fortschrittliche Landwirtschaft, also eine Mechanisierung, eine Rationalisierung der Landwirtschaft. Und dazu, und Sie wissen das wieder besser, Bettenbach ist ja eine prominente Bauerngemeinde gewesen oder auch heute noch so. Ja? Okay, Wasser, danke. Ja.
Gute Idee.
Sie bringen hier nach Bettenbach zwei Vorzeigebetriebe. Also ganz Oberösterreich soll auf diese Betriebe schauen. Und das erste ist, ich schaue jetzt rundum, wer das eh schon alles weiß, ja, die Bettenbach bekommt die erste künstliche Besamungsanstalt von Süddeutschland. Und wenn man die Zeitung liest, also in der Oberdonau-Zeitung oder auch in der Salzkammergut-Zeitung, also kann man vorstellen, die Nazis haben da vollkommen fantasiert, die haben da geschrieben, jetzt kann jeder Stier 1000 Samen werden abgezogen und die werden dann, die besten Stiere werden weitergezüchtet. Die haben also eine Ideologie, nur die besten. Und außerdem bekämpfen wir die Krankheiten. Das stimmt tatsächlich. Also, ja. Also das war der erste Vorzeigebetrieb. Und da ist auch wieder interessant, weil was ist Propaganda und was ist Realität gewesen? Diesen Betrieb hat der Landrat von Kirchdorf geführt. Ja?
Okay.
Ja? Also das ist ein Bauer in Konkurs gegangen, den hat man nicht entschuldet. Den hat dann der Landrat Moravec, heißt der dürfte auch relativ prominent gewesen sein. Der hat diesen Betrieb dann gekriegt, hat dort waren eine Reihe von Fremdarbeiterinnen oder Zwangsarbeiterinnen angestellt. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, vergiss es gleich wieder, nein, macht nichts. Das zweite ist eine, nein, Entschuldigung, es war falsch, nicht den Besamungsanstalt, die hat nicht er bekommen, sondern einen Bauern in, ich glaube, in Mitterndorf, ja. Entschuldigung, vergessen Sie, der Moravec nicht ganz, weil was Moravec kriegt, ist einen Bauernhof in der Ortschaft Bettenbach und das wird eine Kreisgartenbauwirtschaft. Ja? Das heißt, ein Vorzeigebetrieb für moderne Gärtnerei. Ja? Und den holt sich aber dieser Landrat ein. Ja? Mhm. Stopp.
Ja. Hat nichts mit der Kreislaufwirtschaft zu tun, sondern nur, dass es in diesem Kreis,
genau,
im Gau, ja, diese, ja, Gärtneranstalt gibt. Mir war ganz wichtig, auf eine Geschichte noch zu kommen. Du beschäftigst dich ja nicht nur mit die Zwang, oder du hast immer gesagt, du hast dich mit Randgruppen beschäftigt, Zwangsarbeiterinnen und ihre Kinder. Die zweite Gruppe waren quasi die Kriegsgefangenen, die eingesetzt worden sind, oder? Dann zu arbeiten und in die quasi heimischen Betriebe zu helfen. Das waren auch viele Polen und da gibt es besondere
Franzosen,
muss ich gleich Franzosen, ja. Aber es gibt eine besondere Geschichte im Rosslauf in Bettenbach. Die habe ich in meiner Kindheit noch umeinander schwirrend gehört und wir sind als Kinder nicht in Rosslauf gegangen, weil da ist irgendwann irgendwer aufgehängt worden. Das habe ich noch gewusst, aber die andere Geschichte habe ich nicht gewusst. Und ich sage es gleich, wir haben noch 8 Minuten. Also
okay. Ja, ich fürchte. Vielleicht doch, spiel mal Musik dazwischen, damit ich mir kurz meine Stimme erholen kann.
Ja, das können wir machen. Vielleicht sagst das du noch, ich spiele Musik von der
Ilse Werner.
Ilse Werner, da muss man sich vorstellen, das ist die Musik, die damals gehört wurde, wie
die Soldaten nach Russland geschickt worden sind.
Genau. Gut.
Und vorweg noch, also. Du fängst schon? Nein, passt schon.
Ja, nein, kannst du noch was sagen.
Es ist mir auch ganz wichtig, sozusagen, es war etwas, um die Menschen zu begeistern. Ja? Es war ja ein neues Medium. Man muss sich das so vorstellen, es gibt ein neues Medium und das wird vom Staat gefördert. Das Radio. Ja?
fanatisch. Kinder, ich kann doch nichts dafür. Es ist ja auch keine Sünde, wenn ich das herrlich finde. Wer mich versteht, der singt wie ich. Ja, das ist meine Melodie, nach der ich singen muss, nach der ich pfeifen muss und tanzen muss und springen muss, die man beim ersten Ton versteht, weil sie jedem in die Beine geht. Ja, das ist eine Melodie, die mich so selig macht, wenn ich sie höre, habe ich immer an das Glück gedacht. Ach, bitte sag mir, liebt ihr sie, meine kleine Lieblingsmelodie? Manchmal, wenn mein Herz aus irgendeinem Grunde weint, tröstet mich sofort mein allerbester guter Freund. Und das ist meine Melodie, nach der ich singen muss, nach der ich pfeifen muss und tanzen muss und springen muss. Mehr als die schönste Rhapsodie, diri-diri-di, lieb ich meine kleine Melodie. Pfeifen muss und tanzen muss und springen muss, mehr als die schönste Rhapsodie, diri-li-li-li, lieb ich meine kleine Melodie.
So, ja. Da hat man das Gefühl, es ist alles Happy Peppy und...
Ja, also ich bringe das auf die Spitze, also ich behaupte, dass die schönsten und besten deutschen Schlager zwischen 1939 und 1944 entstanden
sind. Okay. Also, ja. Roslauf war kein Schlager.
Kann stundenlang drüber reden.
Ja, vielleicht brauchen wir eine zweite Sendung. Es schaut ganz so aus.
Und ja, also während die deutsche Armee in Russland eingefallen ist, ist dieser Song herausgekommen. Ja? Also sind viele Bettenbacher, nehme ich an, dort geblieben auf russischer Erde. Oder, ja. Jetzt komme ich zurück zu diesen Zwangsarbeiterinnen. Und es gibt auch einen Menschen, den möchte ich mit den Namen zurückholen. Ja? Und zwar im Juni 1942 wird Mikolaj Djatkowicz, ja, ein Pole, angezeigt von seinem Bauern. Die Anzeige, die da ist, die liegt vor, ist leichte Körperverletzung. Ja. Und er wird ins Strafgefangenenhaus nach Linz geführt und er wird verurteilt. Am 8. September 1942 wird er hier aufgehängt. Und zwar so, dass eine, sage ich mal, die Faschisten lieben Rituale. Ja? Es wird eine Prozession gemacht. Ja? Ich sage Prozession bewusst. Es gibt zwei Quellen. Die eine sagt beim Gemeindeamt und die andere sagt da drüben. Ja? Beginnen Sie alle polnischen Zwangsarbeiter von hier und auch von Wartberg müssen hinter dem Pferdewagen, wo der Sarg er liegt und er sitzt drauf, dieser Mikolaj Djatkowicz, nachgehen und dort wird er vor ihrer Augen aufgehängt. Ja? Und dann gibt es noch diesen Beschreibung, ich mag diesen Pater Bruno Eckmeier, der aus Magdalenaberg da war, ist ein aufrechter Antifaschist, sage ich ja, der beschreibt dann sogar, also wer nicht hingeschaut hat, ist für die Nazis gefotzt, also ist von der SS gefotzt worden. Also, ja? Und das ist eine passiert, um Polen zu warnen. Ja? Wenn ihr nicht gescheit arbeitet, wenn es weiterhin abhaut, die sind nämlich auch massenhaft abgehaut, ja? Dann blüht euch das. Ja? Und also ich finde ja, also ich bin diesen Weg mehrmals gegangen. Also Roslav ist sowas ein romantisches Wäldchen, aber man muss sich das erinnern, was da passiert ist, ja.
Okay. Ja, das hat ja noch nachgewirkt, so wie du erzählt hast, dass ihr als Kinder immer noch euch gescheut habt, dorthin zu
gehen. Ja, also ich bin nicht in Roslav gegangen, weil ich mich gefürchtet habe. Ja. Wir haben nicht gewusst, welche Geschichten das waren. Und für diese Zwangsarbeiter, für die hat es ja auch eigene Regeln gegeben. Die haben ja nicht zum Wirtshaus gehen dürfen zum Beispiel oder so, oder?
Und auch nicht in die Messe.
Und auch nicht in die Messe, ja.
Ja, noch ärger, also man kann nicht sagen, die Zwangsarbeiter durften nicht, sondern die Nazis, also da, sage ich, man sagt so einen Begriff schnell, sind Rassisten, ja? Aber was hat Rassismus geheißen? Die haben genaue Vorschriften gemacht, welche Art von Rasse, welche Art von Zwangsarbeiter ist. So, ja? Die polnischen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen durften alle 14 Tage in die Messe gehen. Es dürften aber keine Deutschen da sein, ne? Weil das wäre ja unrein gewesen. Die Ostarbeiter, die Ukrainer, überhaupt nicht. Dann gab es aber Ukrainer, die hatten griechisch-katholischen Glaubens. Die durften in die katholische Kirche der Bettenbacher gehen. Ja? Bis zu genaue Regeln, sage ich mal, ich nehme an, also in Mollen hat es holländische Kriegsgefangene gegeben. Ja? Die durften straffrei Sex mit deutschen Frauen haben, sind ja Germanen. Ne? Ein Pole konnte, also wurde schwer bestraft. Zum Teil wurden sie, also nicht hier in Bettenbach, da kenne ich keinen Fall, aber in Mollen wurde ein Pole wieder vor den Augen aller anderen aufgehängt.
Weil
sie Sex hat. Also weil waren ja junge Männer, junge Frauen. Ja.
Okay. Da könnten wir jetzt noch stundenlang weiterreden. Im Radio geht es leider nicht, weil unsere Zeit beschränkt ist, aber vielleicht denken wir doch ein zweites Gespräch an, weil es gab auch über Bettenbach und Umgebung noch sehr viel zu erzählen, zu dem wir jetzt nicht gekommen sind. Ich sage einmal herzlichen Dank, Bruno, dass du bei uns warst und den Hörerinnen im Radio, aber auch die Zuhörerinnen in der Feichtinger Stuben über Details berichtet hast, die vielleicht noch nicht so bekannt waren. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in der Stube und ich mache darauf aufmerksam, wir diskutieren natürlich noch weiter. Wer das auch will, der soll bitte beim nächsten Stubengespräch in die Stube kommen, wobei recht viel Platz haben wir nicht mehr, müssen wir ausbauen. Schönen Dank, Egon, dass ja, du uns durchgeführt hast.
Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, dass der Bruno zwei Bücher geschrieben hat, in denen vieles von dem, was er hier erzählt hat, noch sehr viel ausführlicher drinnen steht. Das ist Am Weißen Fluss und Alle winkten. Sind zwei Bücher, in denen über den Autobahnbau und über Zwangsarbeit berichtet wird. Danke fürs Zuhören, danke fürs Hiersein und hier geht es noch weiter.
Okay.